Augenkikkeren. Die Lygnie.
Wir wünschen dir schon mal viel Spaß bei dieser neuen Folge. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Die Augen Chico, die lügen nie. Und heute tatsächlich mal wieder eine Premiere seit langem ohne Peter. Das ist hier eine Folge, die nur mit mir jetzt hier ist. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mir zuhört. Der Grund, warum Peter heute abwesend ist, ist relativ leicht. Und zwar seine Stimme ist sehr mitgenommen von der letzten Zeit. Das heißt, der Peter redet ja auch schon relativ viel in seinem Alltag und ist jetzt auch oftmals ein bisschen kränklich gewesen und hat sich nicht wirklich erholt zwischendurch und jetzt hat er keine Stimme mehr und kann leider mit mir hier heute keine Podcast-Folge aufnehmen, aber ich dachte mir, das ist gar nicht allzu schlimm, weil wir ja tatsächlich noch im Thema sind, die typischen Berufungen der Enneagramm-Typen. Und den ersten Teil hatte ich ja mit Peter gemacht, da war der auch schon ein bisschen kränklich, dem hat man es auch ein bisschen angehört, wie ich finde, letzte Woche. Und heute dann eben der zweite Teil, nur mit mir. Finde ich ganz gut, weil dann kann ich es relativ schnell abhandeln, beziehungsweise präzise drüber sprechen, weil ich glaube, für Peter war das Thema jetzt auch nicht so super interessant, drüber zu sprechen. Ich hatte schon oft mit Peter drüber geredet und ich denke, das ist ganz gut, wenn ich das hier mal ein bisschen zusammenfasse. Also, wir haben ja letztes Mal Typ 1 bis 4 gemacht und da hatte ich mit Peter zusammen besprochen, welche typischen Berufe so ein Enneagramm-Typ so er, ich sag mal, wählt. Was nicht heißen soll, dass er nur diesen Beruf wählen kann, sondern häufig ist es so, dass das eben die typischsten Berufe sind oder welche, die sehr gut für ihn geeignet sind. Aber es gibt natürlich für jeden Typen unzählige Berufe, die man wählen kann. Also bitte lasst euch nicht einschränken von dieser kleinen Auflistung. Es geht nur ein bisschen darum, dieses Enneagramm-Prinzip noch ein bisschen besser letztendlich im Hinterkopf zu behalten. Ich kann ja mal, und ich glaube, das war in der letzten Folge ein bisschen, ich sag mal, nicht so sinnvoll, dass wir auf alle drei Subtypen eingegangen sind. Das heißt, wir haben ja geguckt, was ist für die sexuelle Eins, für die selbsterhaltende Eins, für die soziale Eins, der richtige Beruf. Und ich persönlich finde das gar nicht mal so günstig, weil es das Ganze sehr komplex macht. Und ich würde heute gerne ein bisschen mal darüber sprechen, was für Oberbegriffe wir vielleicht für Themenbereiche haben können von Berufen, von bestimmten Enneagrammtypen. Und zwar ohne den Subtypen zu erwähnen. Also ohne jetzt zu sagen, selbsterhaltende 5 oder soziale 5, sondern um wirklich mal vielleicht so im Allgemeinen zu beschreiben, welche Art von Beruf für solche Menschentypen einfach sehr, sehr sinnvoll ist. Und ich fange mal an bei der 5, weil wir hatten ja in der letzten Folge Typ 1 bis 4 gemacht. Und der Typ 5, der hat tatsächlich ja folgende Eigenschaften. Der ist ja sehr wissbegierig, der hat auch ein sehr analytisches Denken, kann also sehr gut auch analytisch arbeiten und hat dazu eben, und das ist eine ganz große Fähigkeit von dem Typ 5, noch die Connection dazu zu schauen, was ist wirklich rational sinnvoll, ohne sich im Kopf zu blockieren. Weil zum Beispiel ein Typ 6, da komme ich gleich auch noch zu, der kann sich auch gut und gerne mal ein bisschen blockieren durch sein ganzes Rumgedenke. Und ein Typ 5, der hat eine recht starke Kopfenergie, die aber natürlich auch noch nicht zu stark ist. Das heißt, bei einem Typ 5 ist das Schöne, der kann alles machen eigentlich, was analytischer Natur ist. Der ist ein ziemlicher Forscher, sagt man so. Das heißt, der ergründet gerne, der versteht gerne, der interessiert sich für viele Dinge. Und genau da ist es eben auch, ich sag mal einfach, wichtig für ihn, dass er irgendeine Art von Projektionsfläche für dieses Interessenfeld hat. Das heißt, das Schlimmste ist, wenn er einfach irgendwo sitzt, wo er sich nicht weiterentwickeln kann, beziehungsweise wo er nicht, ich sag mal, mehr Wissen anhamstern kann. Weil die Fünfer haben ja auch als Leidenschaft den Geiz. Das heißt, vor allem ist es für einen Typ 5 sehr, sehr wichtig, dass er in einem Feld ist, wo er erstens auch seinen eigenen Bereich hat. Das heißt, nicht immer nur co-abhängig von irgendwelchen anderen Menschen ist und vielleicht auch nicht sich immer mit denen rumtummeln muss. Also jetzt nicht irgendwie in ein Großraumbüro den setzen oder sowas, das ist glaube ich nicht so die Lösung, sondern bei dem geht es darum, dass er irgendwo seine Privatsphäre hat, seine Isolation, aber trotzdem eine Möglichkeit eben, um Wissen anzuhäufen, um Verständnis zu erlangen über seine Umwelt. Die typischen Fünferberufe sind zum Beispiel Professor oder Buchhalter oder Steuerberater oder Wissenschaftler im Allgemeinen, ITler zum Beispiel, das sind so diese klassischen Fünferdinger. Aber das heißt nicht, dass jede Fünf das machen muss. Ich kenne auch viele Fünfer, die haben gar nicht so den Hang dazu, die interessieren sich auch gar nicht für diese eher stumpferen Themen, sondern die interessieren sich vielleicht auch für Kultur und für Philosophie und einfach für geisteswissenschaftliche Dinge. Also es gibt auch unterschiedliche Arten von Fünfern. Man darf nicht denken, dass jede Fünf immer nur Chemiker ist oder sowas, sondern Fünfer interessieren sich im Allgemeinen. Die wollen ja Wissen anhäufen. Aber in welchem Bereich? Das ist häufig nochmal unterschiedlich. Es gibt also Fünfer, die sehr, sehr gerne in Geisteswissenschaften unterwegs sind. Es gibt Fünfer, die sehr gerne in Naturwissenschaften sich rumtummeln. Es gibt auch Fünfer, die sich gerne im musikalischen Sinne rumtrubeln. Das heißt, wir haben auch einige, gerade sexuelle Fünfer, die Künstler sind. Das gibt es zum Beispiel so Taylor Swift oder sowas. Das ist schon etwas, was häufig veranlagt ist. Aber wie gesagt, das findet man jetzt vielleicht nicht an jeder Straßenecke, um es mal so zu sagen. Also Fünfer im Allgemeinen, die müssen aber irgendeinen Bereich haben, wo sie ihr Wissen weiterentwickeln können. Das ist erstmal für sie sehr, sehr wichtig. Verständnis anzulangen. Also, das erstmal zu den Fünfern. Wie gesagt, man könnte jetzt noch differenzieren. Selbsterhaltende Fünf, eher so, ich sag mal, Warren Buffett-mäßig, das heißt eher ein bisschen finanziell veranlagt, beziehungsweise eher vielleicht Wissen in der Selbsterhaltung im Sinne von Buchhalter ist dann eine gute Sache für die, oder Investment-Experte auch. Soziale Fünfer sind vielleicht dann eher die Forscher und Professoren vielleicht, und die sexuellen Fünfer am ehesten noch die, die musikalisch und kulturell dann eben bewandert sind. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr auslegbar bei den Fünfern. Da gibt es viele Komponenten. Komme ich doch mal zu den Sechsern, würde ich sagen. Ist heute so ein bisschen leer ohne Peter irgendwie. Für mich fühlt es sich ein bisschen komisch an, hier die ganze Zeit einen Monolog zu halten. Aber ab nächster Folge ist der gute Peter wieder dabei. Heute müsst ihr euch nur mit mir begnügen. Die Sechser, um es mal ein bisschen informativer vielleicht zu gestalten, die sind ja sehr, sehr gut auch im Analysieren. Das heißt, sie haben auch eine starke Kopfenergie, aber die blockieren sich, wenn sie zu viel nachdenken. Das heißt, bei denen ist es so, die können sehr gut Strukturen erkennen und Strukturen adaptieren und auch eben mit ihren Strukturen behilflich sein. Das heißt, die Sechser kann man eigentlich in jedem Job einsetzen, wo es um feste Regeln und feste Strukturen geht. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht wirklich einen typischen Job für Sechser jetzt raussuchen, sondern die sind überall in der Gesellschaft vertreten. Die gibt es als Beamte, das sind dann eher so selbstverhaltende Sechser. Die gibt es auch zum Beispiel auch bei der Bundeswehr als Soldaten, das sind dann eher die sozialen Sechser vielleicht. Und die gibt es auch, und das ist ganz wichtig, in Führungspositionen, Chefetagen, das sind dann vielleicht eher sexuelle Sechser. Das heißt, wir haben unterschiedliche Arten von Sechsern wieder hier. Da geht es einfach nur darum, wo kann ich möglichst viel Sicherheit spenden, aber auch möglichst meine Struktur leben. Das heißt, wo muss ich mich möglichst wenig auf nur neue Dinge einstellen, sondern wo habe ich so ein bisschen meine Routine drin? Und in welcher Komfortzone fühle ich mich sicher? In welchem Bereich bin ich hier unterwegs, wo ich mich einfach sehr sicher fühle? Während die Fünfer eher zum Beispiel sich auch für Neues interessieren und die Sechser dann eher in ihrer eigenen Welt so ein bisschen bleiben wollen, aber in der Welt dann auch häufig sehr, sehr gut sind. So kann man das bei den Sechsern oftmals beschreiben. Die Siebener, die sind natürlich, wie soll ich sagen, die sind auch recht variabel einsetzbar. Die gibt es ja auch so häufig. Also Siebener sind einfach sehr, sehr zahlentechnisch häufige Menschentypen, die man findet. Und dementsprechend gibt es die auch natürlich in vielen Jobs. Aber man könnte sagen, dass für Siebener kein Job geeignet ist, der zu viel Struktur hat und zu viel festes Regelwerk. Siebener mögen ja auch die Freiheit. Siebener mögen vor allem auch die eigene Flexibilität. Und sie mögen es nicht, eingeschränkt zu werden. Das heißt, Siebener, die sollte man nicht irgendwo einsperren in irgendeinem Job, wo sie eben nicht groß denken können oder nicht, ja, ich sag mal, viel Abwechslung haben, sondern die sollte man möglichst da einsetzen, wo ein gewisser Freigeist vonnöten ist, wo sie sich auch frei ausleben dürfen und auch sollten, oder eben wo sie entweder andere Leute begeistern müssen oder selbst schnell begeistert werden können, immer wieder. Das heißt, Siebener sind ja eigentlich Menschen, die sehr, sehr gerne auch bestimmte Dinge langzeitmäßig ausführen, aber nur, wenn sie eben immer wieder begeistert werden und wieder ihnen eine neue Vision geformt wird und gebildet wird. Das ist dann immer so ein bisschen diese Grundvoraussetzung. Und dementsprechend ist es vor allem für Siebener nicht der richtige Weg, einfach in irgendeinem langweiligen, monotonen Job häufig zu sitzen, sondern die sehnen sich danach, rauszukommen, die sehnen sich danach, die Welt zu sehen, beziehungsweise die Siebener sehnen sich einfach nach Freiheit und nach eben Spaß. Das heißt, einen möglichst lockeren Arbeitsalltag, den zu ermöglichen, ist das Beste, was man da eben machen kann. Dementsprechend findet man gerade bei Influencern viele Siebener oder bei irgendwelchen Weltenbummlern oder bei oftmals auch Entertainern, also die ganze Comedian-Industrie könnte man sagen, oder Entertainment-Industrie ist auch sehr überflutet von Siebenern im Allgemeinen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Jobs, aber das würde ich ungern jetzt einfach so eingrenzen, weil das würde jetzt dem Thema nicht gerecht werden. Ich denke aber, ihr wisst ganz genau, was ich damit sagen möchte. Kommen wir doch mal zu den Achtern. Die Achter sind im Allgemeinen eher so Typen, die sich nicht unterordnen können. Das heißt, eine Acht darfst du nirgendwo unten in irgendeiner Nahrungskette ansiedeln. Das geht einfach nicht. Da wird sie nicht mit klarkommen. In so einem Job wird sie weder zufrieden noch überhaupt langfristig oder mittelfristig sein können, weil sie relativ schnell dann eben merkt, ich kann mich nicht unterordnen, und sie wird dann entweder für sehr starke Probleme sorgen oder sie wird eben die Macht an sich reißen. Das heißt, Achter sind generell aber sehr gut in Führungspositionen, das heißt, da, wo sie andere anführen, sind sehr gut darin, konstruktive Entscheidungen auch zu treffen, können auch sehr gut eben sich den Respekt der Leute für sich einheimsen und haben deswegen gute Qualitäten generell in der Führung, aber nicht nur in der Führung, sondern auch da, wo es wichtig ist, zu beschützen. Das heißt, zum Beispiel irgendwo, wo man öffentlich für bestimmte Dinge eintritt, wo man eine feste, starke Meinung haben sollte, Achter sind auch sehr, sehr gut als Anführer von Gruppen oder generell von bestimmten Bewegungen, zum Beispiel von Ideen, weil die weichen einfach nicht zurück. Also Achter treten gerne einfach generell für ihre Leute ein, im guten Fall, und dementsprechend lassen die sich sehr gut auch in Führungspositionen jeglicher Art einsetzen. Würde ich auch gerne nicht so stark eingrenzen, weil wenn wir das jetzt zu stark eingrenzen würden, würde es dem Ganzen wieder nicht gerecht werden. Es gibt aber natürlich viele Achter, die jetzt zum Beispiel so Gewerkschaftsbosse sind oder die beispielsweise auch dazu tendieren, in irgendwelchen Vorständen zu sitzen oder eigene Unternehmen zu führen. Oder sie haben auch einen eigenen Verein zum Beispiel, wo sie ihre Macht ausbauen können und haben. Oder setzen sich für irgendein Thema besonders ein, können auch eben die Influencer sein, das geht auch. Aber bei denen ist es eben nicht so, ich sag mal, typisch, dass sie überhaupt in irgendeinem Angestelltenjob sind. Und wenn sie in einem Angestelltenjob sind, dann muss es einer sein mit möglichst viel eigener Freiheit, im Sinne von, man hat über vieles eigene Hand und muss nicht sich irgendwo anpassen oder es wird einem nicht ständig irgendwas von oben gesagt. Das ist bei den Achtern auch irgendwo recht wichtig. Bei den Neunern ist es so, dass das jetzt wieder so ein bisschen anders ist. Die kann man nämlich unfassbar variabel einsetzen. Das heißt, Neuner sind fast gar nicht festzuschreiben auf irgendeinen besonderen Beruf, würde ich sagen, weil die finde ich überall. Die passen sich einfach sehr, sehr gut auch ihrer Umwelt an und die können in vielen Berufen sehr gut performen, beziehungsweise in vielen Berufen auch sehr gut ein Bindeglied darstellen. Ich sage immer gerne, Neuner sind so der Kleber zwischen den Holzleisten. Das heißt, die können überall eigentlich gut sein, wo es um Harmonie bedarf oder wo es auch an Harmonie fehlt. Das bedeutet, eine 9 zum Beispiel in deinem Team ist immer eine gute Sache, weil die 9 natürlich relativ gut sich anpassen kann, aber auch die Leute harmonisch halten kann, schlichtend sein kann. 9er sind gute Streitschlichter. 9er sind sehr gut darin, zum Beispiel auch anderen ein offenes Ohr zu schenken. Das heißt, bei 9ern kannst du immer sicher sein, dass egal wo du sie einsetzt, sie sichern sich immer so ein bisschen die Harmonie der Leute und sie wollen natürlich auch die größtmögliche Harmonie erreichen bei ihren zuständigen Personen. Also ich habe 9er schon oft in Führungspositionen gesehen, ich habe 9er aber auch oft eher am unteren Teil der Nahrungskette gesehen. Es hängt ganz davon ab, was die eigenen Bedürfnisse der 9 sind und was sie gerne schaffen möchte. Sexuelle 9er zum Beispiel finde ich oftmals im spirituellen Segment oder auch im Coaching-Segment. Soziale 9er, die sind eigentlich in jeder sozialen Struktur ziemlich cool, weil die sind ja als Kontratypen sehr ankämpfend gegen die Leidenschaft der Trägheit und dementsprechend können die sehr viel auch schaffen immer. Und die selbsterhaltenden Neuner, die sind generell auch in vielen Bereichen sehr, sehr gut. Ich finde sie aber vor allem auch in Bereichen, wo sie ihre starken Routinen haben können, wo sie eben nicht so darauf angewiesen sind, immer wieder sich neu auszurichten, sondern sie wollen natürlich auch ihre Strukturen und Routinen irgendwo innerlich haben und danach auch bestmöglich arbeiten. Das ist so ein bisschen das, was bei den Neunern der Fall ist. Und im Allgemeinen kann man also sagen, wenn du jetzt eine 9 vor dir hast, dann kannst du die sehr variabel einsetzen, während du eine 8 zum Beispiel nicht so variabel einsetzen kannst. Eine 7 kannst du wieder sehr variabel einsetzen, eine 6 auch, aber eine 5 zum Beispiel wieder auch nicht so sehr. Und wenn wir, und das ist ja auch der Grund oder der Sinn, warum wir überhaupt so eine Podcast-Episode oder jetzt inzwischen die zweite darüber machen, welche Berufe diese Typen oft ergreifen, der Sinn ist nicht davon, dass du dich jetzt einschränkst. Wenn du das jetzt hörst und du weißt schon, was für ein Typ du bist, du wurdest vielleicht von uns mal analysiert und du hast schon vielleicht eine Analyse von dir, da ist jetzt nicht der Sinn davon, dass du jetzt denkst, oh, wenn ich eine 5 bin, dann muss ich jetzt Wissenschaftlerin werden oder Wissenschaftler, nur weil David das sagt und eigentlich habe ich noch nie was mit dem Thema am Hut gehabt. Nee, ganz und gar nicht, sondern es soll hier vielmehr darum gehen, dass du dir einen guten Eindruck davon machen kannst, welche Themen bei den Typen einfach häufig im Berufsleben nach außen scheinen und welche natürlich auch sehr sinnvoll sind, welche aber auch vielleicht nicht so sinnvoll sind und wo man vielleicht aufpassen muss. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, das mache ich ja auch oft, dass ich in irgendwelche Unternehmen gehe und dann eben genau sage, welche Stellen mit welchem Enneagrammtypen besetzt werden sollten und vor allem aber auch in welches Team welche Typen noch passen. Und da ist es häufig so, dass ich beobachte, dass völlig falsche Menschentypen für bestimmte Berufe gewählt werden, wo ich mir denke, ist doch klar, dass der da nicht gut funktioniert. Beispiel, wenn du da in der Führungsetage bist, ich war da letztens mal in einem relativ großen mittelständischen Unternehmen und dieses große mittelständische Unternehmen hatte das Problem, dass sie eine 8 vorher als Führungskraft hatte und die hat eine ganze Abteilung geleitet und diese 8, die ist dann aber in Ruhestand gegangen und da musste Ersatz für sie her und dann gab es so einige Kandidaten auch aus den Reihen der 8, also unter ihm gesiedelt und die kam eben in Frage. Es war so eine Handvoll Leute. Und das Interessante war, dass das Unternehmen an sich instinktiv den falschen Kandidaten auswählen wollte. Und zwar wollten die statt einer 8, also die eben vorher war, wollten die eine 9 dahinsetzen. Und die haben aber erwartet, dass diese 9 den gleichen Führungsstil hat wie so eine 8, was natürlich absolut aus allen Wolken gegriffen ist. Also das kannst du ja nicht machen. Eine 9 wird ja viel harmonischer und empathischer führen und gar nicht so hart durchgreifen. Das hat dazu geführt, dass dieses Unternehmen, als die 9 in die Stellung gekommen ist, erstmal die ersten ein, zwei Monate sich dachte, was geht denn hier ab, weil direkt eben ganz andere Maßnahmen ergriffen wurden, beziehungsweise eben keine Maßnahmen ergriffen wurden gegen bestimmte Menschen oder Handlungen von Menschen und dann eben die Mitarbeiter sehr aufmüpfig wurden, weil diese 9 ungesund veranlagt psychologisch sehr überharmonisch war und den Leuten nie negatives Feedback geben wollte. Und sie dachten eigentlich, boah, das war doch eigentlich die rechte Hand von dem vorherigen 8er, Chef der Abteilung quasi, das muss doch funktionieren. Aber es hat gar nicht funktioniert, weil dieser 9er einfach selbst natürlich keine 8 war. Und als ich dann zu denen kam und mir das angeschaut habe, habe ich denen gesagt, ist ja klar, wenn du überhaupt die 8 oder eine 8 ersetzen möchtest, musst du das entweder durch eine andere 8 machen oder durch einen Typen, der mindestens genauso viel, oder was heißt genauso viel, aber ähnlich viel Autorität ausstrahlt oder mit sich bringt. Und dann gab es da noch ein paar andere Kandidaten, die da in Frage für kamen und dann wurde die 9 nochmal ausgewechselt von einem von diesen Kandidaten, den ich dann diesen Menschen empfohlen hatte. Und dann hat es auch sehr gut funktioniert. Das heißt, der Sinn, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, davon, dass wir uns das Thema anschauen mit den Berufen, ist eigentlich nur Folgendes. Wir wollen zusammen eruieren, was ist denn eigentlich sinnvoll für welchen Typen, wo blüht welcher Typ auf, in welcher Stellung und vor allem aber auch in welcher Konstellation macht das denn überhaupt Sinn. Und genau das mache ich ja letzten Endes auch in meinem täglichen Arbeitsumfeld. Das heißt, genau das zeige ich Unternehmern oder Führungskräften oder eben auch Einzelunternehmern, selbstständigen Coaches etc. und zeige ihnen, wie sie ihre Menschen führen müssen, egal ob es Kunden sind oder Mitarbeiter, aber auch wie sie sich selbst und ihren Partner und ihre Familie führen können. Und da ist genau das Enneagramm eben so schön dabei. Gerade wenn man es eben nicht als Schubladendenken sieht, sondern dass man es als eine Art ganzheitliches Tool zur Ergänzung sieht. Das heißt, was ich nicht machen würde, ist zu sagen, ja, wenn ich dann eine 9 in der Führungsposition habe, ist immer blöd. Nee, das würde ich nicht sagen. Sondern es hängt ganz davon ab, welche Anforderungen hat denn diese individuelle Führungsposition. Was muss dieser Mensch mitbringen, der diese Führungsposition ausübt? Und macht der dafür Sinn in dieser Firma, in dieser Firmenstruktur, mit diesem Team, mit diesen Leuten? Und genau das ist eben das Wichtige. Ich habe jetzt in dieser kleinen Reihe, wo ich letztes Mal mit Peter das Ganze gemacht habe, für Typ 1 bis 4 und jetzt von Typ 5 bis 9 das Ganze nochmal alleine hier aufgearbeitet habe, da habe ich jetzt schon mal einen groben Blueprint gegeben, was man bei diesen Typen beachten kann und wofür sie instinktiv eher gemacht sind, weil viele es ja auch interessiert hat. Viele haben sich gedacht, okay, wenn ich jetzt weiß, was ich für ein Typ bin, was kann ich jetzt daraus machen in meinem Arbeitsumfeld oder in meinem Job, kann ich da jetzt irgendwie rausfinden, ob ich im falschen Job bin? Ja, das kannst du durchaus. Da musst du eben jetzt nur analysieren, passt das, was ich gesagt habe, zu deinem Job? Aber eben auch nicht zu schubladenartig denken dabei, bitte. Ich möchte nicht, dass du irgendeinen Job kündigst, nur weil du der Meinung bist, dass das nach deinem Enneagrammtypen nicht der richtige Job ist. Schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, was du für einen Job hast und was du für einen Enneagrammtyp bist, falls du da schon valide weißt. Das würde mich natürlich sehr interessieren und dann kann ich da nochmal vielleicht drauf eingehen, wenn du Lust hast, ob das vielleicht der richtige Job für dich ist oder nicht. Da rufe ich gerne jeden hier dazu auf, der das Ganze hier hört. Mich interessiert es wirklich brennend, wo ihr euch da eben so rumbewegt und ob ihr da schon wisst, was ihr für ein Enneagrammtyp seid. Falls ihr es noch nicht wisst, was relativ normal wäre, dann könnt ihr Folgendes machen. Dann kannst du jetzt unten in unserer Beschreibung auf YouTube oder auch auf den anderen Podcast-Plattformen, wo das hier ausgestrahlt wird, kannst du auf den Link klicken und dich bei uns zu einem kostenlosen Erstgespräch eintragen. Oder, und das ist wahrscheinlich für dich die leichtere Lösung und vor allem die, ich sag mal, kostengünstigere Lösung, du kannst auch einfach bei uns in die Facebook-Gruppe kommen. Normalerweise bin ich ja hier mit Peter und wir machen hier so eine richtige Show draus aus dieser Facebook-Gruppe, aber heute will ich es mal ein bisschen kürzer auf den Punkt bringen, und zwar, wir haben eine Facebook-Gruppe. In dieser Facebook-Gruppe gehe ich jede Woche einmal live am Sonntag um 20.15 Uhr und da beantworte ich Fragen, gehe auch ganz direkt auf alle möglichen Themen ein, auf alle möglichen Fragen und Personen ein, die da im Chat sich hervortun, und sorge dafür, dass natürlich auch diese Methode zum Lesen eines Menschen, wie man den Enneagrammtyp bei den Menschen rausfindet, aber auch was das bedeutet und was man mit dem Wissen dann anstellt, genau auf diese Dinge gehe ich dann noch mal ein bisschen genauer drauf ein, und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich dich dort auch begrüßen dürfte. Den Link dafür findest du auch unten bei uns in der Beschreibung, und ich würde sagen, dabei beende ich mal diese Folge. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Wissen. Hör dir auch gerne noch mal, falls du jetzt das erste Mal den Podcast hier hörst, hör dir auch gerne nochmal die Folge hier vor an, um das für die ersten vier Typen rauszufinden, aber auch alle Folgen, die wir schon bis jetzt haben. Wir sind ja jetzt schon ein Podcast, der seit einiger Zeit besteht, und wir haben jetzt schon, glaube ich, das ist jetzt die 28. Folge oder 29. irgendwie sowas. Da sind wir natürlich auch schon auf einem Weg, wo wir schon relativ viel miteinander bestritten haben und beredet haben. Das heißt, du wirst noch viele, viele andere Themen auch in unseren vorherigen Podcast-Folgen finden. Ich wünsche dir damit schon mal ganz, ganz viel Spaß, und wir hören uns dann nächsten Sonntag hoffentlich wieder mit Peter wieder, wenn er bis dahin wieder eine erholte Stimme hat, wovon ich natürlich erstmal ausgehe. Ich würde sagen, bis dahin und dir noch einen wunderbaren restlichen Tag. Danke für deine Aufmerksamkeit.